Es geht nicht ohne Lügen. Habt ihr das gewusst? Also Lügen haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. So steht es zumindest in einer Kolumne von Ulrike Scheuermann vom 5.9.2021. Sie ist Diplompsychologin und Bestsellerautorin. Seit 25 Jahren hilft sie Menschen dabei, gut für sich zu sorgen. Und nach ihrer Aussage haben Lügen eben zu Unrecht ein so schlechtes Image. Sie erfüllen unter bestimmten Bedingungen einen wichtigen Nutzen für die Gemeinschaft. Fast jeden Tag wird ein bisschen geschwindelt. Es gibt Flunkereien, die Streit und Konflikt vermeiden und dem Gegenüber mehr Nutzen als Schaden. Gäbe es diesen Vorteil für unser Zusammenleben nicht, wären Lügen vermutlich schon längst aus unserem Verhaltensrepertoire verschwunden. Und so gibt sie dann am Ende ihres Artikels auch den Ratschlag: Wir sollten genau darauf achten, aus welchen Beweggründen wir lügen. Stellen Sie sich die folgenden Fragen. Wollen Sie nur selbst gut dastehen und sich Vorteile verschaffen, die womöglich anderen schaden? Dann lassen Sie es lieber. Wollen Sie anderen etwas Gutes tun? Dann können Sie kleine, verhaltene Schwindeleien ruhig bewusst und ohne schlechtes Gewissen einsetzen, um das soziale Miteinander zu stärken und damit, so befremdlich es klingen mag, etwas zum Gemeinwohl beizutragen. Mein Fazit zu diesem Thema, also zu Ihrem Thema, also zu Ihrer Auslegung: Soziale Verträglichkeit geht vor Wahrheit. Soziale Verträglichkeit geht vor Wahrheit. Ich frage euch, ist das so? Ist Lügen gar nicht so schlecht? Sollten wir das öfters tun, um das soziale Miteinander zu stärken und etwas zum Gemeinwohl beizutragen? Nun, für uns ist ja nicht die Meinung dieser Diplompsychologin ausschlaggebend, sondern ja Gottes Wort. Und da lesen wir in 2. Mose 20, Vers 16 im 8. Gebot folgende Aussage: Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Oder kurz gesagt, du sollst nicht lügen. Denn in diesem Gebot, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, geht es natürlich nicht nur um eine Falschaussage vor Gericht. Sonst wäre dieses Gebot ja nur für eine sehr kleine Minderheit von Bedeutung. Nämlich für solche, die als Zeugen vor Gericht gerufen werden. Aber das ist natürlich nicht so. Sondern wie das ja auch bei den anderen Geboten der Fall ist, formuliert jedes der 10 Gebote eigentlich einen allgemeinen Grundsatz, der alle anderen Sünden, die damit im Zusammenhang stehen, untersagt. Und so schreibt ja auch Martin Luther in seinem kleinen Katechismus zu diesem 8. Gebot: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Es geht in diesem 8. Gebot also eigentlich konkret um die Einhaltung der Wahrheit. Denn Gott hasst die Lüge. Die Lüge ist Gott ein Greuel. So lesen wir in Sprüche 12, Vers 22 folgende Worte: Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Oder wie es in Sacharja 8, Vers 16 positiv formuliert wird, man kann das Ganze auch positiv formulieren: Redet nur die Wahrheit einer mit dem anderen. Redet nur die Wahrheit einer mit dem anderen. Und das gilt natürlich zum einen natürlich vor allem auch vor Gericht, dass wir dort die Wahrheit sprechen und nicht als falscher Zeuge gegen unsere Nächsten auftreten. Denn wo das geschieht und Lügen und falsche Anschuldigungen vorgebracht werden, da wird ja das Recht untergraben und jede gerechte Gerichtsbarkeit unmöglich gemacht. Und dagegen wendet sich Gott ja in diesem Gebot mit allem Nachdruck. Es ist nach diesem Gebot also nicht verboten, Zeugnis gegen andere Menschen abzulegen. Das ist erlaubt, gar keine Frage. Aber was Gott uns verbietet, das ist eben das falsche Zeugnis. Ich sage mal, der Meineid. Denn nur dort, wo die Wahrheit gesprochen wird, ist ja ein gerechtes Gericht möglich. Bei Jesus zum Beispiel, das wisst ihr vielleicht, war das ja nicht der Fall. Als er vor dem Hohen Rat, vor Gericht stand, da legten ja viele falsches Zeugnis gegen ihn ab. So lesen wir ja zum Beispiel Matthäus 26, 29 bis 61 folgende Worte. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Ihr seht ihr, ein falscher Zeuge ist jemand, der lügt, beziehungsweise der nicht die Wahrheit spricht. Und dazu gehört auch, wenn man etwas erzählt, was jemand übertragen gemeint hat und so tut, als habe er es wörtlich gemeint. Das war ja genau bei diesen falschen Zeugen der Fall. Jesus hat ja von seinem Leib gesprochen, nicht vom Tempel. Das heißt, die haben eine übertragene Aussage als wörtlich behauptet. Um eine Lüge handelt es sich also streng genommen dann, wenn jemand vorsätzlich eine Unwahrheit ausspricht, in der Absicht zu betrügen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Denn nicht jede Unwahrheit, die wir aussprechen oder weitergeben, ist ja eine Lüge. Es mag ja sein, dass wir falsch informiert oder getäuscht wurden und ernsthaft glauben, wir reden von einer Tatsache, ohne dass wir die Absicht haben, andere irre zu führen. Denkt hier mal an folgende Situation. Ihr lauft hier nachher durch Göppingen und plötzlich kommt jemand auf euch zu und fragt euch nach der Burgstraße. Und ihr seid auch sicher, Burgstraße, natürlich, ich weiß, wo das ist. Und ihr erklärt ihm die Burgstraße nach bestem Wissen und Gewissen. Das Problem ist nur, ihr hattet die Burgstraße mit dem Burgweg verwechselt. Und so landet diese Person leider im Burgweg und nicht in der Burgstraße. Wobei, das wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn er zu uns kommen würde, dann dadurch. Gell? Aber er landet hier, ohne dass ihr das eigentlich wolltet. In diesem Fall habt ihr nicht gelogen, weil ihr nicht die Absicht hattet, diesen Menschen in die Irre zu führen. Sprich, ihr habt nicht absichtlich, vorsätzlich die Unwahrheit gesagt. Und ich sage mal, gerade wenn es um die Zukunft geht, passieren ja oft Dinge, die dann anders kommen, als wir eigentlich gedacht haben. Ihr sagt vielleicht zum Freund, du, ich fahre am Montag in Urlaub. Nach Österreich zum Beispiel. Und am Dienstagmorgen sieht euch plötzlich der Freund in Göppingen rumlaufen. Sehe ich da, was ist jetzt los? Und er sagt, er fährt gestern in Urlaub. Ja, bei euch ist was dazwischen gekommen. Das Auto ist kaputt gegangen oder jemand ist krank geworden, ihr konntet nicht fahren. Es ist anders gekommen, als ihr gedacht habt. Dann habt ihr nicht gelogen. Ihr habt nach bestem und Gewissen in dem Moment eine Aussage getroffen. Aber nicht, um ihn irre zu führen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Aber wie schändlich ist es, wenn man böswillig eine Unwahrheit erfindet, auch zu dem Zweck, den Ruf seines Nächsten zu schädigen? Das ist ja auch das, was bei Mordlaut dieses 9. Gebotes in erster Linie anklingt. Man erzählt über jemanden eine Lüge. Etwas, was gar nicht stimmt. Das kann natürlich vor Gericht sein, aber das gilt mit Sicherheit auch für alle Varianten von übler Nachrede und Lügen generell. Und deshalb ruft uns ja auch Petrus in seinem ersten Brief, im 1. Petrus 2, Vers 1, folgendermaßen, oder folgende Wahrheit auf. Legt nun ab alle Bosheit, und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und alles üble Nachreden soll man ablegen. Ich denke, ihr gebt mir sicher recht, wenn ich behaupte, dass diese Sünde ist, die weit verbreitete Seuche darstellt. Denn wie oft wird doch täglich gegen dieses Gebot verstoßen und über andere Leute Gerüchte, Verleumdungen und falsche Anschuldigungen in die Welt gesetzt. Vor allem ja auch am Arbeitsplatz. So kam bei einer Umfrage unter Frauen und Männern ans Tageslicht, dass Verleumdungen, falsche Anschuldigungen und Gerüchte über Partner bzw. über Angehörige zu den am häufigsten beobachteten Mobbingmethoden am Arbeitsplatz gehören. Ich denke, Mobbing kann man ja eigentlich am besten auch mit Psychoterror bezeichnen, um jemanden anderen fertig zu machen. Ich denke, das gehört zum Schlimmsten und Gemeinsten, was es gibt. Denn durch diesen Psychoterror kann ich ja einen Menschen ruinieren, ohne ihn mit einem Finger zu berühren. Ja, wir können mit der Zunge ebenso gut einen Mord begehen wie mit der Hand. Und deshalb ist zum Beispiel auch Rufmord eines der schlimmsten Übel. Zwar sind nicht alle, die von Hunden angebellt werden, Diebe, aber die meisten werden doch so behandelt, als ob sie es wären. Denn man glaubt ja meistens, dass dort, wo Rauch ist, auch Feuer sein müsse. Und dass das, was jedermann sagt, wahr ist. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir sorgsam sind, dass wir den Ruf unseres Nächsten nicht an so einer empfindlichen Stelle, wie es ein guter Ruf ist, verletzen. Denn es ist schwer, schmutzlos zu werden, wenn man einmal damit beworfen worden ist. Ja, wenn man erstmal auf der schwarzen Liste der Leute steht, dann kommt man sehr selten davon wieder ganz runter. Bedeutet es aber nun, dass wir Sünde tolerieren und nicht mehr beim Namen nennen dürfen? Nein, ganz gewiss nicht. Das würde heißen, jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir dürfen und müssen Sünde beim Namen nennen. Aber eben nicht, indem wir überall den Namen des anderen in den Schmutz ziehen. Dadurch wird ja der andere nicht gebessert. Nein, Jesus gibt uns ja selbst ein Verfahren an die Hand, wie man in solcher Situation, in so einem Fall verfahren soll. Wenn ich meinen Nächsten sündigen sehe, und so gibt er uns ja in Matthäus 18 ja auch die Anweisung, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin und weise ihn zurecht in der Öffentlichkeit. Nicht? Heißt es so? Nein, das heißt nicht so. Nein, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Wir sollten also zuerst immer eine Mahnung unter vier Augen versuchen und nicht die Sünde öffentlich publik machen. Hört er dann immer noch nicht? Soll ich weitere Zeugen hinzuziehen? Und ist er dann immer noch nicht bereit, von seiner Sünde zu lassen, soll ich es der Gemeinde mitteilen. Das heißt dann öffentlich machen. Aber ich denke, hier haben wir ein Prinzip, das wir generell anwenden sollen. Dass wir nämlich immer zuerst mit der Person verhandeln sollen, die es angeht. Und nicht ohne sein Wissen ihm etwas nachsagen. Seht ihr, und das sollten wir auch anderen klar machen, die an uns herantreten und uns etwas zu Ohren bringen wollen. Ich denke, solche Personen sollten wir klar darauf hinweisen, dass sie selbst zu dem Betreffenden hingehen und ihn selbst zurechtweisen sollen, falls sie es gesehen haben, falls sie direkt Zeuge sind. Ansonsten sollen sie ihren Mund halten. Denn das allgemeine Gerücht ist ein allgemeiner Lügner. Ja, hören, sagen ist halb gelogen. Nun, was ich bisher gesagt habe, gilt natürlich nur für geheime Sünden. Nicht, wenn die Sünde öffentlich bekannt ist und jedermann darum weiß. Wenn das der Fall ist, dann kannst du den Betreffenden auch öffentlich zurechtweisen und ihn meiden ohne dich irgendwie zu versündigen. Nämlich als jemanden, der sich selbst in Schande gebracht hat. Denn eines ist ja, denke ich, klar, bei dem, was offen am Tage liegt, kann es sich ja um kein übles Nachreden oder falsches Zeugen handeln. So zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeine Irrlehre des Papstes oder sonst eines Abtrünnigen anprangern, die ja öffentlichen Büchern oder sonstiger Literatur verbreitet und in aller Welt ausgerufen hat. Denn wenn die Sünde öffentlich ist, kann auch verdientermaßen eine öffentliche Zurechtweisung darauf folgen. Und sie muss auch folgen, damit niemand auf solche Verführer hereinfällt. Gott verbietet uns also zum einen, dass wir vor Gericht nicht als falscher Zeuge gegen unsere Nächsten auftreten. Als zweites, dass wir uns generell vor jeder üblen Nachrede in Acht nehmen. Doch damit ist natürlich auch klar, und damit komme ich zum dritten, dass Gott natürlich das Lügen grundsätzlich verbietet. So lesen wir ja in 3. Mose 19, Vers 11, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln einer gegen den anderen. Oder nochmals Sprüche 12, Vers 22, ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen, wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Darin seht ihr, dass Gott die Lüge hasst, dass sie ihm ein Greuel ist. Und deshalb fordert unser Paulus auch in Epheser 4, Vers 25 dazu auf, die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu reden, ein jeder mit seinem Nächsten. Weil Lügen eben nicht mehr zum Leben als Christ passt. Sie passt nicht mehr zu meiner neuen Natur. Doch warum, müssen wir uns jetzt mal fragen, ist die Lüge Gott eigentlich ein Greuel? Warum hasst Gott die Lüge? Warum hasst er sie? Nun, weil Gott selbst völlig getrennt ist von der Lüge. Gott ist die Wahrheit. Gott kann nicht lügen. Die Lüge kommt immer vom Teufel. Denn er ist der Vater der Lüge. Jesus sagt es ja in Johannes 8, Vers 44. Wenn er Satan die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner. Und der Vater derselben. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Ursprung der Lüge liegt letztlich in Satan. Seht ihr, weil Gott die Lüge hasst, weil sie Gott ein Greuel ist und sie ihren Ursprung in Satan hat, deshalb sollen wir auch die Lüge hassen und sie verabscheuen. Auch die Form der Lüge, die wir ja landläufig als Notlüge bezeichnen. Auch sie ist in diesem Gebot mit eingeschlossen. Doch es ist ja erschütternd, wie selbstverständlich heute gelogen wird. Es gibt Statistiken, nach denen 6 von 10 Deutschen im Durchschnitt 2-mal pro Tag lügen. Das ist erschreckend und doch heute längst gang und gäbe. Mit der Wahrheit nimmt man das heute längst nicht mehr genau. Die Frage ist an uns, wie genau nehmen wir es denn mit der Wahrheit? Sind bei uns Notlügen erlaubt? Aber, sagst du jetzt vielleicht, müssen wir denn immer alles sagen, was wir wissen? Muss ich jedem über alles wahrheitsgemäß Auskunft geben? Nein, das müssen wir natürlich nicht. Auch Jesus hat nicht immer auf jede Frage geantwortet. Denkt hier zum Beispiel an die Frage der Pharisäer, in welcher Vollmacht er diese Dinge tue. Er hat ihnen dann eine Gegenfrage gestellt und nicht darauf geantwortet, weil sie ihm auch keine Antwort gegeben haben. Wir sind nicht verpflichtet, jedem über alles Auskunft zu geben. Aber wisst ihr, wenn wir was sagen, dann muss es die Wahrheit sein. Sonst verstoßen wir gegen dieses neunte Gebot. Dass das jetzt nicht immer einfach ist, denke ich, das liegt auf der Hand. Zum Beispiel, ihr seid morgen bei jemandem zum Essen eingeladen und anschließend fragt der Gastgeber, hat es geschmeckt? Nun, wenn es geschmeckt hat, super. Aber was ist, wenn es auf Deutsch gesagt miserabel war? Oder absolut nicht euer Geschmack? Ja, was sagt er dann? Nun, ich denke, dass wir hierbei zwei Dinge im Auge behalten müssen. Nämlich auf der einen Seite die Wahrheit, aber auf der anderen Seite genauso auch die Liebe. Sprich, hier gilt das Prinzip, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und zwar sie so zu formulieren, dass wir der andere eben auch nicht verletzen. Also nicht Entschuldigung, aber das Essen hat zum Kotzen geschmeckt. Einfach scheußlich. Damit hättet ihr die Wahrheit ausgesprochen von eurer Sicht. Aber sicher nicht in Liebe. Ihr hättet den Gastgeber verletzt. Vielleicht für immer. Für immer verloren. Genauso falsch wäre es auch meiner Ansicht natürlich auch zu sagen, oh, das Essen war köstlich. Hat fantastisch geschmeckt. Und vielleicht könnte man so sagen, oh, du Hertha oder Hugo, vielen Dank, du hast dir wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber das war nicht so ganz mein Geschmack oder so ähnlich. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir sollten versuchen, es der Person so schonend wie möglich beizubringen, eben die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist die Herausforderung. Richtig schwierig wird es allerdings, ich meine, das war jetzt schon eigentlich ein kleines Beispiel dafür, wo Liebe und Wahrheit miteinander in Konflikt kommen können, wenn es sich um einen ethischen Konflikt handelt, wo zwei Gebote scheinbar eben in einen Konflikt geraten. In der katholischen Theologie spricht man hier von einer Pflichtenkollision. So wird zum Beispiel ja in der Bibel häufiger der Konflikt erwähnt zwischen dem Gebot, nicht zu töten, und nicht zu lügen. Und hier kommt ja meiner Ansicht nach diese biblische Regel zum Tragen, dass die Werte, welche die Gebote Gottes schützen ja immer einen Wert, eine Rangordnung haben. Und dementsprechend das Übertreten der Gebote in der Bibel unterschiedlich gewichtet wird. Das bekannteste Beispiel dafür ist ja sicherlich Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Normalerweise müssen wir Menschen gehorchen. Zum Beispiel der Regierung oder den Eltern. Das sind klare Gebote. Allerdings hat der Gehorsam Gott gegenüber Vorrang, muss Vorrang haben. Und dementsprechend sehe ich, dass auch das Lügen zur Lebensrettung in der Bibel erlaubt ist. Weil das Gebot, Leben zu retten, einen höheren Wert besitzt, beziehungsweise schützt, als das Gebot, nicht zu lügen. Dafür gibt es ja in der Bibel einige Beispiele, wie zum Beispiel die hebräischen Hebammen, welche dem Befehl des Pharao nicht nachkamen, alle männlichen hebräischen Babys direkt nach der Geburt zu töten. Aber das hat sie natürlich in Schwierigkeiten gebracht, dass sie das nicht gemacht hätten. Und sie wurden dann vor den Pharao zitiert. Und er fragte sie dann, warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Und was war ihre Antwort? Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Das war natürlich eine Lüge. Denn es heißt ja ausdrücklich in Vers 17, dass sie es deshalb nicht taten, weil sie Gott fürchteten. Deshalb haben sie im Befehl des Pharao nicht gehorcht. Nicht, weil sie zu spät gekommen sind. Und deshalb hat Gott sie ja ausdrücklich dafür gesegnet. Das gleiche bei der Hure Rahab. Sie rettete die Kundschafter durch eine Lüge. Hätte sie die Wahrheit gesagt und die Kundschafter ins Messer geliefert, wäre sie sicherlich nicht im Neuen Testament als Glaubensheldin gelobt worden. Hier könnte ich noch ein paar andere Beispiele anführen. Aber wir kennen das ja aus der Vergangenheit, aus der Praxis. Bibelschmuggel, damals in der Ostblock oder hinter der Eiserne Vorhang, wo sie oft auf Lüge zurückgreifen mussten. Oder denken wir zum Beispiel an die Juden im Dritten Reich, wie viele Leute haben Juden versteckt. Auch Corrie ten Boom, wer den Film kennt, die Zuflucht. Sie hat ja mit ihrer Familie auch Juden versteckt. Und dann kamen mal die Nazis, weil sie ja verraten worden sind, wo sind die Juden? Und was haben sie gesagt? Welche Juden? Welche Juden? Die haben dann nicht gesagt, die sind da oben, geht hoch. Lüge zur Lebensrettung. Weil es ein höheres Gebot schützt als das Lügen. Ich weiß, dass es darüber in der evangelikalen Welt unterschiedliche Ansichten gibt. Doch ich stimme mit denen überein, die davon ausgehen, dass es in jeder Entscheidungssituation, in die Gott uns hineinführt, eine richtige Entscheidung geben kann und gibt. Dass es eine richtige Entscheidung gibt. Und wir als Menschen jeweils dem höheren Gebot verpflichtet sind. Und dass damit aber Ausnahme für das niedrige Gebot darstellt. Aber grundsätzlich ist es natürlich der Wille Gottes, dass die Menschen sich auf unser Wort verlassen können. Und das in einer Welt, wo Lug und Trug ja an der Tagesordnung ist. Angefangen von unseren Medien bis zu unseren Politikern. Wisst ihr da noch, wem ihr glauben könnt? Welche Meldungen richtig sind? Aber seht ihr, das darf uns alles nicht hindern, wahrhaftig zu sein. Denn unser Vorbild ist ja Gott selbst, der nicht lügen kann. Vergessen wir das nie. Unser Gott ist durch und durch wahrhaftig. Und vor allem denken wir auch an die Folgen, die die Lüge mit sich bringt. Gottes Wort sagt ja ausdrücklich, dass Lügner nicht in das Reich Gottes kommen werden. So heißt es in Offenbarung 22, 14 bis 15, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Draußen sind diejenigen, die die Lüge lieben und tun. Deshalb nehmen wir uns dieses Wort zu Herzen. Sind wir Menschen, die durch und durch wahrhaftig sind, die böser Nachrede weder Zunge noch Ohr leihen und auf deren Wort man sich unbedingt verlassen kann. Denn nichts stärkt das Gemeinwohl ja so sehr als die Wahrheit. Denn könnt ihr jemand vertrauen, der euch angelogen hat? Stärkt es das Gemeinwohl? Also ich glaube nicht. Gott ist die Wahrheit. Und deshalb sollen auch wir wahrhaftig sein. Amen.